Deutschlandfunk.
Schönen guten Abend hier zum Wahlstudio oder nennen wir es Wahlparty, denn es kommen immer neue Gäste dazu und es bleiben natürlich viele Fragen. Die Frage nach dem Wahlergebnis überhaupt, wer liegt vorne, aber auch die Frage, ist das überhaupt ein Wahlergebnis oder reden wir nicht auch über viele Wahlergebnisse zwischen Ost und West? Ticken die beiden Teile dieser Republik gleich oder anders? Das besprechen wir unter anderem weiter mit der Schriftstellerin Nora Bosson, dem Parteienforscher Thorsten Faas, der mir gerade noch zurief, Achtung, Achtung, Vorsicht, da kann noch viel sich bewegen. Und dazu stößt Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, als neuer Gesprächsgast, also der Intendant der Brechtbühne am Schiffbauer Damm. Herr Rehse, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Brecht kommt mir natürlich in den Sinn. Sie ahnen es, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Ihr Abendgefühl?
Ach, so offen. Also vielleicht ist das offen, was was das finale Ergebnis angeht. Aber es gibt doch einen sehr eindeutigen Trend, finde ich, bei der Bundestagswahl. Und von daher, ich habe auch gerade geschaut, was da live im Fernsehen geredet wird von den Parteivorsitzenden. Und da muss man, den Kanzlerkandidaten, da muss man doch sagen, da gibt es doch eindeutige Gewinner und Verlierer und das spürt man auch.
Mhm. Ja, das müssen Sie uns gleich nochmal genauer erklären und uns auch vor allem verraten. Ist das etwa eine so denkwürdige Runde wie 2005 mit Gerhard Schröder? Aber zu viel wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie uns zuhören im ganzen Land. An diesem Wahlabend der Bundestagswahl SPD leicht vor der Union, aber noch nicht in Stein gemeißelt. Wir sprechen darüber mit Nora Bosson, der Schriftstellerin, mit Thorsten Faas, dem Parteienforscher und mit Oliver Rehse, dem Intendanten des Berliner Ensembles, der uns etwas voraus hat. Er hat Fernsehen geguckt, bis eben gerade die Elefantenrunde, also die Runde der Spitzenkandidatin. Ich habe ja gerade schon kurz die Frage in den Raum gestellt. So denkwürdig, Herr Rehse, wie damals mit Gerhard Schröder 2005, war es aber bisher noch nicht.
Kein bisschen. Ganz im Gegenteil. Man hatte das Gefühl, es sind eigentlich gar keine Elefanten so richtig im Raum, eigentlich gar keine wilden Tiere, sondern da waren auch diejenigen, die sich doch als Sieger, also nicht als finale Sieger, aber als Zugewinner fühlen dürfen oder objektiv auch Zugewinner sind, die waren bescheiden und fair bis zur Selbstverleugnung, fand ich. Also etwas mehr Paprika, etwas mehr Temperament, etwas mehr Leidenschaft und auch etwas mehr Freude über den Zugewinn hätte ich mir bei Olaf Scholz zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen können.
Na gut, ich meine ausgerechnet Olaf Scholz. Es gibt hier gewisses Schmunzeln gerade im Studio. Ich kann mich erinnern, 2011 hat er die absolute Mehrheit geholt in Hamburg und auch nicht lächeln können, Thorsten Faas. Aber wahrscheinlich ist es eben einfach auch natürlich der Situation geschuldet. Es weiß ja noch niemand, wer mit wem am Tisch sitzt.
Also erstmal wäre es überraschend gewesen, wenn Olaf Scholz plötzlich Schröder-mäßig dort aufgetreten wäre. Und er ist, so absurd das klingt, obwohl es ein tolles Ergebnis ist für die SPD, wenn man die Legislaturperiode oder die letzten Legislaturperioden insgesamt in den Blick nimmt. Aber er ist gar nicht unbedingt in einer extrem starken Position. Er ist angewiesen auf andere Partner. Die darf er jetzt auch nicht verprellen. Insofern mag das auch so, ich habe es jetzt nicht sehen können, aber mag das auch so, dass erklären, was Sie beschreiben als Stimmung in der Berliner Runde.
Mhm. Oliver Rehse, Sie haben gerade gesagt, für Sie sind gar nicht so viele Fragen offen, zumindest die nach den Gewinnern.
Ja, also ich meine, nehmen wir noch einmal Olaf Scholz. Denken wir doch mal zurück an die Position, wo er vor dem Sommer gestartet ist und denken wir auch noch weiter zurück, wie es seinen Vorgängern ergangen ist. Peer Steinbrück, Martin Schulz sind grausam eingebrochen. Und Scholz hat zum zweiten Mal bewiesen, finde ich, innerhalb von relativ kurzer Zeit, dass er wahnsinnig gut einstecken kann. Er hat erst eingesteckt, als er nicht zum Parteivorsitzenden gewählt wurde und ist dabei cool geblieben. Und dann ist er mit geradezu ungerührt und mit viel Kraft, trotz ganz schlechter Zahlen, immer, wie soll ich sagen, kontinuierlich dabei gewesen, an seine Position zu glauben. Und jetzt hat er es doch scheinbar zumindest dahingehend geschafft, dass er jetzt heute Abend die höchsten Prozentpunkte bei sich sieht. Also ich finde schon, auch wenn der Wahlforscher da ganz sicher jetzt vor allen Dingen auch die weitere Linie im Auge hat. Ich finde erstmal, da hat einer gewaltig was geschafft. Das dürfte man auch spüren, sage ich als Theatermensch.
Sie wünschen sich ein bisschen mehr Zauber auf der Bühne. Wobei die Frage ist, ist das da nicht auch symptomatisch, was Sie da gerade beschreiben für den ganzen Wahlkampf, was wir da gerade offenbar jetzt auch in dieser Runde der Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker erleben? Nora Bousson, Sie schauen da auch immer mit so einem halben Auge hier auf unseren stummen Fernsehschirm.
Ja, und jetzt nicht nur stumm vom Ton, sondern auch stumm ein bisschen von den Bildern, wenn man sich die einzelnen Personen anschaut und ihre Mimik. Das haben wir natürlich auch im gesamten Wahlkampf immer wieder gehört und besprochen. Nicht besonders viel Charisma war da zugegen, beziehungsweise die charismatischsten Politiker waren nicht die aufs Kanzleramt geschielt haben. Das waren aus meiner Sicht Robert Habeck und Christian Lindner, die ich ja auch schon mal erwähnt habe. Ich glaube, dass dieses Jahr einfach diese Umstellung nach der Zeit Angela Merkel eine große Vorsicht bei den Politikern und Politikerinnen bedeutet hat und man absurderweise irgendwie auf Charismaloses gesetzt hat, weil man dachte, naja, die Angela Merkel war ja auch so still, die war ja auch so ruhig, der hat man ja am Anfang auch immer kein Charisma zugesagt, auch wenn man das vielleicht nochmal ein bisschen anders im Rückblick betrachten könnte. Aber ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, dass der Wandel in der Gesellschaft nicht synchron ist mit dem Wandel in den Parteien. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, warum wir jetzt nicht so ganz eindeutig sagen können, die SPD hat gewonnen. Denn neben dem Wahlergebnis, was sicherlich besser ist als das Wahlergebnis der SPD seit langem auf Bundesebene, bleibt aber für Scholz nicht nur die wirklich schwierigen Sondierungsgespräche und dann eventuell Koalitionsgespräche, sondern es bleibt auch, dass Scholz natürlich für eine andere SPD steht als Saskia Esken und Norbert Borjans. Mhm. Und das ist auch nochmal eine Kluft, die man überbrücken muss.
Kluft ist ein gutes Stichwort. Ich möchte das gerne aufnehmen. Auch nochmal genauer blicken auf das Wahlergebnis, das ja bisher noch aus Hochrechnungen und Prognosen besteht, aber uns ja schon ein gewisses Bild gibt. Volker Fintermer hat das Bild für uns bei Infratest DIMAP. Volker, wenn man sich die beiden Landesteile, wenn man mal den alten Westen, den alten Osten bemüht anschaut, haben wir da ein geteiltes Bild?
Ein Stück weit schon, allerdings ist es gar nicht mehr so geteilt, wie wir das in früheren Zeiten erleben konnten, weil gerade auch in Ostdeutschland die Linke deutlich Einbußen hinnehmen musste. Das gilt für die neuen Bundesländer insgesamt. Das sind Verluste von 7 Prozentpunkten, die da verzeichnet werden. Wahlgewinner in den neuen Ländern sind die Sozialdemokraten, die auf 23,4% für alle neuen Bundesländer kommen, an den stärksten Hinzugewinn haben. Und danach folgt die AfD, die ja in einigen Bundesländern, wo man damit rechnen muss, beispielsweise in Sachsen und Thüringen, dass sie auch zur stärksten Partei werden könnte. Noch liegen da keine regionalen Ergebnisse vor. Aber insgesamt kommt sie in den neuen Bundesländern auf Platz 2. Und der große Verlierer in ganz Ostdeutschland ist tatsächlich einmal mehr die CDU, die dort 10 Prozentpunkte über alle Bundesländer hinweg abgeben muss. Also auch da hat ein Stück weit eine Normalisierung, aber auch eine klare Verschiebung stattgefunden gegenüber den westdeutschen Bundesländern.
Der Verlierer CDU in den neuen Ländern nur auf Platz 3. Es gibt einen prononcierten CDU-Politiker aus Sachsen-Anhalt, nämlich den Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, der sich dazu bereits geäußert hat.
Es ist nicht selbstverständlich, als Union in den neuen Ländern zu gewinnen. Es hängt immer am Gesamtpaket und dazu gehört Person, Programm und letztendlich auch das Signal, was will ich dort bewegen. Und möglicherweise, und das ist aber eine Sache für alle Parteien, auch in der Mitte, gab es zu wenig ausreichend Signale auch von der Union möglicherweise in Richtung der neuen Länder.
Also, das ist eine klare oder auch schon relativ klare Kritik, würde ich sagen, Thorsten Faas, Richtung Führungspersonal.
Das ist immer ein schmaler Grat, weil man natürlich sehen muss, wenn man sich einfach die Zahl der Stimmen anschaut, die in West- bzw. Ostdeutschland zu holen sind, dann ist der Osten nicht wahlentscheidend in allerletzter Konsequenz. Jetzt hat man mit Armin Laschet natürlich auch noch einen Spitzenkandidaten gehabt, der so West ist, wie man sich vielleicht nur vorstellen kann, der auch im Osten nicht wirklich beliebt war, wenn man an die Auseinandersetzung mit Markus Söder sich zurückerinnert. All das führt dann zu diesen Situationen, aber natürlich sollte man das schon sehr, sehr ernst nehmen. AfD Platz 2, möglicherweise wie schon 2017 in Sachsen, in manchen Ländern sogar Platz 1. Das sollten wir heute Abend schon auch ganz deutlich unterstreichen, dass dem so ist.
Oliver Rehse, diese Charakterisierung unterschiedlichster Art, dieser klare westdeutsche Kandidat Armin Laschet, aber eben auch das, was Nora Bosson gesagt hat, also Mangel an Charisma. Haben Sie das auch so festgestellt? Haben Sie das auch vermisst in diesem Wahlkampf?
Aber total. Wobei ich Frau Bosson an einer Stelle widersprechen muss. Sie hat gesagt, Robert Habeck habe nicht aufs Kanzleramt geschielt. Also das, glaube ich, stimmt nicht. Der hat ganz klar aufs Kanzleramt geschielt. Er hat das ja auch in diesem etwas weinerlichen Zeitinterview direkt am Tag, nachdem Annalena Baerbock dann zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde, zugegeben. Und insofern haben wir da schon eine Person mit Habeck, die Charisma hat und der auch ein etwas Ungewöhnliches getan hat, nämlich in der Politik den Verlust laut jammernd zu beklagen. Bei Armin Laschet ging es mir auch heute Abend in der von Ihnen Elefantenrunde genannten Runde der zahmen Tiere so, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass der jetzt mal wirklich Profil gewinnt und sagt, wisst ihr was, ich schmeiße jetzt hin, ich mache den Weg frei, ich trete zurück und überlasse es jemand anderem, jetzt die Verhandlungen zu führen. Das, finde ich, wäre so ein Moment gewesen, auf den ich irgendwie, ich sag wieder als Theatermensch, warte, dass ein Politiker auch mal die Konsequenzen zieht, wenn es so eindeutig auch an ihm gelegen hat, dass es so glanzlos war.
Ja, interessanter Punkt, Oliver Rehse. Mir ging dieser Gedanke auch durch den Kopf, Thorsten Faas, bei so einem Minusbalken von 8 Prozentpunkten, sozusagen dieses Erbe der Union, diesen klaren Vorsprung so verspielt, diesen Reflex am Wahlabend zu sagen, wir haben das in früheren Zeiten erlebt, dass Leute da direkt ihren Rücktritt erklärt haben.
Ja, das stimmt. Da merkt man aber, dass diese Wahl in diesem Jahr wirklich eine besondere ist. Nicht zuletzt auch deswegen, weil den Parteien jetzt die nächste Etappe sozusagen bevorsteht, nämlich diese Koalitionsverhandlungen. Wir sprechen ja immer davon, dass Parteien in Wahlkämpfen geschlossen auftreten müssen, weil das wichtig ist. Das setzt sich jetzt in gewisser Weise fort. Wenn ich jetzt in dieser wichtigen Phase meine eigenen Leute schwäche, dann schwäche ich insgesamt auch die Verhandlungsposition meiner Partei für diese Sondierungs- und Koalitionsgespräche. Insofern verlängert sich diese disziplinierende Phase, wenn man so will. Aber trotzdem, natürlich könnte man auch sagen, zumal ja auch bestimmte Persönlichkeitswerte, Direktwahlfragen etc. eine sehr deutliche Sprache sprechen. Da könnte ein Politiker auch Verantwortung übernehmen und das Ergebnis auf seine Kappe nehmen.
Wenn man einen Buchtitel bräuchte, das seltsame Überleben des Armin Laschet. aber gut, diese Kapitel sind alle noch nicht zu Ende geschrieben und ich möchte nochmal jetzt den Blick wenden in Richtung, ja, und da fängt auch schon wieder der Interpretationsspielräume an, Gewinner oder Verlierer. Ich habe nämlich Jana Hensel in der Leitung, Autorin für Zeit Online, Autorin auch unter anderem des Buches Sohnkinder oder zuletzt Wer wir sind, die Erfahrung Ostdeutsch. Deutsch zu sein. Jana Hensel, Sie sind auf der Wahlparty der Grünen, richtig? Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend. Ja, ich stehe hier am Rand der Grünen Wahlparty, ja.
Und wie fühlt sich das an? Ist das eine Gewinner- oder eine Verliererparty?
Ehrlich gesagt, es ist ja ein ambivalenter Abend für die Grünen. Hier heute Abend in der Berliner Columbia-Halle in Kreuzberg sind natürlich viele Berliner, die Berliner den Berliner Wahlkampf gemacht haben und das jetzt Jarasch, Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin in Berlin, offenbar an Giffey vorbeigezogen ist. Das ist die große Überraschung des Abends. Und deswegen ist die Stimmung, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Deswegen ignoriert man noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wir sehen da an den Laufbändern, die Grünen stehen gerade, glaube ich, bei 13,8% in der ARD. Es ist hier ambivalent und die Stimmung ist verhalten. Sie ist nicht so desaströs, glaube ich, wie man glaubt.
Okay. Sie zählen ja auch zu denen, die nicht ganz leise zu erkennen gegeben haben, dass sie die Spitzenkandidatinwahl bei den Grünen nicht für ganz richtig gehalten haben. Fühlen Sie sich heute bestätigt?
Ja, das ist, darum geht es ja nicht. Ich wollte gerade Herrn Rehse noch kurz widersprechen, weil ich diejenige gewesen bin, die mit Robert Habeck das Interview damals geführt hat. Also weinerlich war das ganz und gar nicht. Er hatte in einem Moment seiner größten Niederlage sehr klar gesagt, dass er gerne Kanzlerkandidat geworden wäre und hat sich aber dann doch in die zweite Reihe einsortiert, also eigentlich als ein Role Model quasi für den neuen Mann. Und das haben wir heute Abend wieder gesehen. Wir haben heute Abend wieder auf der Bühne gesehen, eigentlich einen Habeck, der sich neben die doch, glaube ich, sehr klare Verliererin Baerbock gestellt hat, sehr solidarisch geblieben ist, sie auch sogar umarmt hat auf der Bühne. Also das ist schon auch Ich würde ein bisschen, es ist, ich glaube, wir sind heute an so einem Abend, wo wir wirklich sehr, sehr wenig sagen können. Wir können Szenen beschreiben, wir können kurz sagen, was wir auf den Bühnen jeweils bei den Wahlpartys gesehen haben, aber die nächsten Tage sind entscheidend. Das sagt einem hier auch jeder, mit dem man spricht.
Wenn Sie diese Gespräche geführt haben, haben Sie denn da sowas rausgehört? Die große Frage ist ja auch, wer bewegt sich? Ne? Bewegen sich die Grünen eher in Richtung Jamaika? Bewegt sich die FDP eher Richtung Rot-Grün? Haben Sie da schon eine Stimmungslage rausgehört auf der Grünen-Wahlparty?
Na gut, das ist ja immer bei diesen Wahlpartys ein bisschen so, die Parteispitzen geben quasi die Spins aus für den Abend und der Spin von Habeck heute Abend. Ich war nie eine Freundin der Baerbock-Kandidatur, das sage ich ganz klar sagen. Und wenn es heute trotz des desaströsen Abends, also ich glaube, Habeck wird der starke Mann sein, er gibt den Spin heute Abend vor. Und er hat sich ja mehrmals geäußert, dass man eigentlich im Prinzip ergebnisoffen geht, dass man das beste Ergebnis für einen Klimaschutz erreichen will. Also ich glaube, mein Gefühl ist, dass die Grünen nicht zu den Störern der nächsten Wochen, also sind, glaube ich, die Grünen werden versuchen, konstruktiv in alle Verhandlungen zu gehen. Die Störfeuer kommen, glaube ich, eher aus dem bürgerlichen Lager.
Mhm. Jana Hensel, wir haben gerade kurz drüber gesprochen, auch mit Blick auf die unterschiedlichen Wahlergebnisse. Die AfD, die in Ostdeutschland, in den 5 Ländern Ostdeutschlands zweitstärkste Kraft geworden ist, ja bundesweit eher einen Dämpfer erfahren hat. Ist das deutsch-deutsche Normalität oder ist das was, worüber wir auch nach diesem Wahlabend nachdenken müssen?
Also ich glaube, wir haben noch nicht ganz die Zahlen aus den einzelnen Ländern. Darauf würde ich schon gern noch warten wollen. Wir wissen, dass sie in Sachsen stark geworden ist. Das haben Sie gerade schon besprochen. Das liegt an dem schwachen CDU-Kandidaten. Wir wissen auch, die Ost-CDU war für Markus Söder als Kanzlerkandidat. Wir sehen, dass sie dann häufig recht haben. Ich muss aber auch sagen, die einzige große Gewinnerin dieses Abends ist Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn ich ein bisschen auf die Zahlen der Prognosen der letzten Tage zurückgreifen kann, weil ich die allerneuesten noch nicht habe, dann sehen wir auch sehr stark, sozusagen der Nordosten des Ostens hat sehr rot gewählt. Das ist für mich, ehrlich gesagt, auch ein Hoffnungssignal. Das ist für mich auch, ich bin überrascht, dass die Ostdeutschen es noch einmal mit einem sozialdemokratischen Kanzler probieren wollen. An Gerhard Schröder mit der Einführung von Hartz IV hat man nicht die allerbesten Erinnerungen. Also wir sehen eigentlich ein eher zweigeteiltes oder ein sehr komplexes Bild.
Jana Hensel,
und Maaßen, und ja, ganz wichtig, wenn ich das noch kurz sagen darf, bevor Sie mich aus der Leitung, und dass Maaßen seinen Wahlkreis nicht gewonnen hat, das ist natürlich auch quasi eigentlich eine der schönsten Geschichten des heutigen Abends.
Jana Hensel sagt das, Autorin für die Zeit, live von der Grünen Wahlparty vom Rande. Frau Hensel, vielen Dank an dieser Stelle schon mal.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ebenso. Und Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie haben es gerade gehört, hier in unserer Wahlsendung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur gewählt wurde auch in Mecklenburg-Vorpommern mit einem wahrscheinlich klarsten Ergebnis an diesem Wahlabend. Silke Hasselmann ist unsere Landeskorrespondentin in Schwerin und jetzt in der Leitung. Ganz klarer Sieg für Manuela Schwesig von der SPD.
Ja, die SPD kommt nach der jetzigen Hochrechnung auf 38,5% und legt ordentlich zu im Vergleich zur Landtagswahl 2016. Da waren es 32% und sie zieht mit ganz großem Abstand vor allen anderen angetretenen Parteien weiter. Also wir haben hier die CDU, das ist der Regierungspartner seit 15 Jahren, marginalisiert auf 14,5% nach jetzigem Stand. Dann haben wir die Linke, die auch ordentlich federn lassen musste. Im Moment kommen sie nicht ganz auf 10% und wahrscheinlich wird es zwei neue Mitglieder des Landtages geben. Einerseits die FDP, die schon lange darauf wartet, wieder einziehen zu dürfen. Die liegen im Moment bei 6,0. Und auch die Grünen wollen endlich ein zweites Mal seit 30 Jahren in den Landtag ziehen, dürfen sich Hoffnung machen, auch sie so fast bei 6% und damit würden sie ja über die 5%-Hürde springen. Und dann haben wir noch eine nächste Partei, die jetzt schon die zweitstärkste Kraft im Landtag gewesen ist und das allerhöchstwahrscheinlich auch bleiben wird. Das ist die AfD, die im Moment auf 17-18% kommt.
Was heißt das denn für die Regierungsbildung? Ist das schon klar oder wird sich das Manuela Schwesig auch ein bisschen offen halten?
Ja, die hatte sich immer offen gehalten. Also sie hat sich nicht festlegen lassen auf Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün oder vielleicht die Fortsetzung der Großen Koalition. Das ist durchaus rechnerisch nach jetzigem Stand möglich. Möglich ist auch so eine Ampelkoalition, wenn FDP und Grüne reinkommen, dann würde es gemeinsam mit der SPD auch reichen. Sie hat immer gesagt, für sie sei am wichtigsten, dass es eine stabile Regierung ist. Das ist so eine Formel, die schlichtweg heißt, also wenn es mit der Linken eigentlich rechnerisch reichen würde, aber es ist vielleicht ein oder zwei Sitze sind so über den Durst, dann muss sie es nicht unbedingt ohne Gesichtsverlust auch durchziehen. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass sie diese Variante nicht unbedingt favorisiert.
Silke Hasselmann live aus Schwerin, unsere Landeskorrespondentin für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zum Wahlausgang in Mecklenburg-Vorpommern, der natürlich auch noch nicht klar ist. Die Zahlen sind alle noch in Bewegung. Thorsten Faas, Sie schmunzeln als Parteienforscher. So viel Bewegung an einem Wahlabend. Gab es das eigentlich schon mal?
Ja, wir sehen schon, das ist ja nicht die erste Wahl in diesem Superwahljahr. Wir hatten ja Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt. Und auch da haben wir völlig gegensätzliche Bewegungen gesehen, die aber doch eine Konstant hatten, nämlich eine Orientierung hin zu starken, beliebten Ministerpräsidentinnen. Das sehen wir jetzt in gewisser Weise als Fortsetzung auch in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Wir sehen es nicht in Berlin, aber auch da gibt es eben keinen Amtsinhaber, der kandidiert, weder auf Landesebene noch auf Bundesebene. Da ist dann viel Bewegung möglich, aber beliebte SpitzenpolitikerInnen, die sind schon ein echtes Pfund in diesen Tagen.
Ich musste gerade, als Silke Hasselmann darstellte, wie die CDU untergegangen ist, jetzt offenbar in dieser großen Koalition, an ein Wort von Franz Müntefering denken, dem früheren SPD-Vorsitzenden, der immer gesagt hat, Opposition ist Mist. Kann man das mittlerweile umdeuten und weiterentwickeln zur Aussage, Juniorpartner ist Mist?
Zumindest auf der Ebene von Bundesländern ist es so, weil wir letztlich doch so wenig mitkriegen, vor allem wenn man sich jetzt nicht tagtäglich vielleicht für Politik interessiert, von Landespolitik, dass der Fokus schon sehr, sehr stark auf der Spitze liegt und alles andere wirklich unter ferner Liefen dann läuft, kaum wahrgenommen wird. Da ist wirklich die Frage, habe ich die Staatskanzlei, habe ich das Amt des Ministerpräsidenten oder nicht, alles andere ist dann wirklich schon ein riesiger Abstand.
Die Einschätzung von Thorsten Faas im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur Wahlstudio. Herr Faas, Sie müssen weiter an diesem Wahlabend. Deswegen sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.